Der Skalde, der nicht singen konnte. Von U. T. Augstein. Gelesen von Malte Janssen. Kapitel 1. Schlachtengeplänkel. Der Boden war blutdurchtränkt. Halb Mondenland ein Ort des Verderbens. Davon einmal abgesehen, war es ein schöner Tag. Der Himmel über Alishans hatte die Farbe eines strahlenden Saphirs. Die Sonne der fremden Hemisphäre glühte tiefrot. Die glänzenden Kuppeln der goldenen Türme in der Ferne reflektierten die seidenen Wolkenspiele des Himmels. Für gewöhnlich war die Luft durchdrungen vom salzigen Geruch des Meeres, dessen sprühende Gischt in dem trockenen Klima dieses Landes den einfallenden Kriegern köstliche Labsal versprach, und manchmal wehte ein Hauch fremder, süßer Düfte gleich dem schweren Parfüm einer schönen Frau zu ihnen herüber. Heute aber, am dritten Tag der Schlacht gegen Terramers gottlose Heerscharen, erfüllte aufwirbelnder Staub die hitzeflirrende Luft über dem Kampfplatz. Kein Wohlgeruch schönte den Gestank von dünstendem Schweiß und geronnenem Blut. Seit der Morgendämmerung waren die Schreie sterbender Menschen und Pferde, das Klirren der aufeinandertreffenden Waffen, das dumpfe Stampfen der Hufe, das Rasseln der Rüstungen und die gebrüllten Befehle der Kriegsherren das Einzige, was er vernahm. Nachdem er einem weiteren Gegner das Schwert ins Herz gestoßen hatte, wandte er für einen kurzen Moment seinen Blick gen Himmel.
»Ein Feind eures himmlischen Königreiches ist vernichtet. Mögen ihm heute noch Hunderte folgen!« stieß er angestrengt atmend hervor.
»Nicht schlecht, Rekjak!«
Dämann drehte sich herum und köpfte mit einem schwungvollen Schlag vier Männer, die den tödlichen Fehler begingen, ihn anzugreifen.
»Doch glaube ich in aller Bescheidenheit, dass ich heute mehr der Verfluchten niederstrecken werde, als es dir jemals vergönnt sein wird.
Dein Ruhm wird sich vermehren und der Name Munzurel in aller Munde sein«,
erwiderte Rekjak lächelnd und stieß mit seinem Schwert zur Seite, um sich eines Angreifers zu erledigen, der brüllend mit gezogenem Krummsäbel auf ihn zustürmte, um geradewegs in die tödliche Schneide seines Feindes zu stürzen.
»Doch auch ich hoffe, erfolgreich diesen Tag zu überstehen und zahlreiche Gottesfeinde niederzustrecken.«
Während er sprach, spürte er den scharfen Windzug eines feindlichen Pfeils, der seinen Kopf soeben um eine Fingerbreite verfehlt hatte.
»Pah, Feiglinge, Elende!« knurrte er und versuchte, den unglückseligen Bogenschützen inmitten des Kampfgetümmels ausfindig zu machen,
als ein heiseres Röcheln zu seiner Rechten seinen Blick auf sich lenkte.
»Dämon!« rief er aus.
Inmitten der Leichen und reglosen Pferdekörper sah er den zusammengesunkenen Gefährten. Ohne auf das Kampfgeschehen zu achten, eilte Rekjak zu ihm und tötete dabei drei heidnische Berserker, die ihm, dem Anführer der Angreifer, nach dem Leben trachteten. Noch bevor sie ihre markerschütternden Schreie zu Ende bringen konnten, durchtrennte das blutverschmierte Schwert Rekjaks ihre Kehlen. Lautlos sanken sie zusammen, ohne dass er sie eines Blickes würdigte.
»Dämon!«
Als er sich über den getroffenen Freund beugte und mit seiner kriegsgepanzerten Hand dessen Kopf zur Seite drehte, erkannte er, dass jede Hilfe zu spät kam. Der Pfeil, der ihn verfehlt hatte, war in Dämans ungeschützten Hals gedrungen. Der einzige Erbe der Munzurels keuchte, die Augen weit aufgerissen.
»Rekjak«,
flüsterte er heiser, und Blut floss gurgelnd aus seinem Mund.
»Ruhig, mein Freund, ruhig!«
Hilflos sah Rekjak ihn an.
»Ich werde dich in Sicherheit bringen und dafür sorgen, dass deine Wunde versorgt wird.«
fuhr er fort und hoffte, dass sein Blick nicht seine Worte Lügen strafte. Der Pfeil hatte, daran gab es keinen Zweifel, eine todbringende Verletzung verursacht, und in wenigen Augenblicken würde der tapfere Streiter des Gottes ruhmvoll in das ferne Reich eintreten. Raunte der Verwundete abermals und stöhnte qualvoll auf.
Bring es zu Ende!
Der kräftige Körper zuckte zusammen, der Glanz seiner Augen brach, und mit dem letzten Atemzug entwich ein wimmernder Laut, dessen Klang Rekjaks Herz nach all den Jahren des Krieges endlich zum Leben erweckte. Er kauerte im Nichts, von Bedeutungslosigkeit umgeben. Weder die Schreie der Schlachtenstreiter noch der Geruch von Tod, Schweiß und Blut oder der Anblick des fremden Himmels, auch nicht der reibende Sand auf seiner Haut, vermochten ihn zu berühren. Er gedachte des Weges, den sie gemeinsam seit ihren Kindertagen gegangen waren. Heiter und wagemutig, vollkommene Krieger, das Erbe verteidigend, begehrt von schönen Frauen, umworben auf Turnieren, von Neidern mit missgünstigen Blicken bedacht. Bereit, dem Aufruf zur Verteidigung des Reiches gegen die Heiden im Mondenland Folge zu leisten. Der Wind aus der Ferne hatte Abenteuer, Reichtum und Ruhm verheißen und war bis in die Kemenaten der adeligen Gemächer gedrungen. Das Reich eines Gottes wartete mit offenen Pforten auf den ruhmreich Gefallenen und Ehrerbietung der Daheimgebliebenen auf den Überlebenden. Leere beschlich den jungen Thundra, und er fand sich wieder umgeben vom Kampf auf Leben und Tod. Er erwachte aus seiner Starre und schloss dem toten Freund sanft die Augen. Er erhob sich langsam und trotzte den feindlichen Waffen. Er stieß sein Schwert vor sich in den Boden, griff mit beiden Händen nach seinem kunstvoll verzierten Helm und schleuderte ihn weit von sich fort. Schweißdurchtränktes dunkles Haar fiel auf seine Schultern, und mit einem entsetzlichen Brüllen umfasste er den die gleißende Sonne widerspiegelnden Griff seiner Waffe. Das grelle Sonnenlicht brannte auf seiner Haut, er öffnete den ausgetrockneten Mund und sein Gesicht verzerrte sich zu einer unmenschlichen Grimasse. Sein Brustkorb blähte sich auf, bis er anderthalbmal so mächtig wie zuvor war. Seine Muskeln spannten sich, von übermenschlicher Stärke durchflutet. Seine blassblauen Augen trübten sich und begannen rötlich zu glänzen. Das Blau des Himmels verflüchtigte sich, an seine Stelle trat ein eisiges, farbloses Flirren, das sich mit der Kälte tödlich ausgeführter Schwertstreiche ausbreitete. Der Sand unter seinen Füßen schmolz. Die Luft war erfüllt von dem unheimlichen Schrei, der seinem Mund entwich und die Erde zum Beben brachte. Die Klinge seines blutigen Schwertes, zur Hälfte in den steinharten Wüstenboden getrieben, verfärbte sich schwarz und Stille breitete sich aus. Die Heiden und ihre Feinde hielten inne. Alle Blicke wendeten sich dem Manne zu, den sie als den furchtlosen Heeresführer Rekjak Thundra kannten. Die einen fielen auf die Knie und schlugen hastig mit den Händen heilige Zeichen in die Luft, andere erhoben hilfesuchend ihre Arme und murmelten angsterfüllte Gebete. Wer in diesem Moment, so wie Gyburg, in der am Horizont gelegenen Stadt einen Blick über die schützenden Mauern auf das Schlachtfeld warf, konnte eine dunkle Wolke sehen, die, von silbrigen Blitzen durchfahren, aus dem Nichts entsprungen am Himmel über der Ebene von Alishans zum Stillstand kam. Die Pferde scheuten, wieherten angsterfüllt und flüchteten mit donnerndem Hufschlag vor den seltsamen Phänomenen, welche die kämpfenden Menschen zum Verharren gebracht hatten. Das markerschütternde Brüllen Regjaks endete, das Beben der Erde verstummte und er räusperte sich. Er begann zu sprechen, und seine Stimme war weithin über die Ebene zu hören. »Ich glaube«, sagte er. Ein Schaudern erfasste alle, die ihn sehen und verstehen konnten, angesichts dieser bedeutungsvollen Worte. »Ich glaube«, wiederholte er, und sein durchdringender Blick schweifte über die auf dem Schlachtfeld Versammelten, bevor er den Satz beendete. »Ich habe keine Lust mehr.« Und Regjak Thundra, großer Held, Streiter der Ehrbaren und Bezwinger zahlloser Ungläubiger, Hoffnung des ehrwürdigen Geschlechts der Thundras und Stolz seiner tandanischen Gemeinde, trat unbeholfen gegen das Schwert, das vor ihm im Boden steckte. Die Waffe zerbrach in unzählige Stücke, als bestünde sie aus sprödem Eis. In der Ferne, auf den Mauern der Stadt, saß Güburg, ließ das Fernrohr sinken und die Beine baumeln. Sie lächelte.